1950 marschierte, wie wir alle wissen, die chinesische Armee in Tibet ein. Dado beobachtete die Ereignisse aus der Ferne mit größter Besorgnis. Vielleicht war ihm früher als vielen anderen klar, welche Tragweite, welche katastrophalen Folgen dies für den tibetischen Buddhismus haben sollte. Einer seiner Freunde aus Lhasa, Geshe Wangyal, hatte in Russland und in der Mongolei persönliche Erfahrungen mit kommunistischen Regimes gemacht. Und ihm war aus eigener bitterer Erfahrung klar, dass kommunistische Herrschaft unweigerlich den Untergang des Dharma bedeuten würde. Bei den ersten Anzeichen einer Invasion der chinesischen Armee war er einer der ersten gewesen, die das Land verlassen hatten. Und Dado war mit ihm im Gespräch. Kalimpong lag am Ende der Haupthandelsroute zwischen Tibet und Indien. Und Anfang der 50er Jahre traf genau hier die erste kleinere Flüchtlingswelle aus Tibet ein. Das waren zunächst vorwiegend Menschen auch aus aristokratischen Kreisen und Lamas. Dado verbrachte viele Stunden im Gespräch mit ihnen. Sie beobachteten die Ereignisse in Tibet, sie hörten Nachrichten, sie waren zutiefst beunruhigt. Sie hörten von Hungersnöten, von politischen Umerziehungsprogrammen. Sie sahen, wie die gesamte tibetische Kultur und Religion akut in ihrem Überleben gefährdet war. Sie konnten die Katastrophe kommen sehen, aber sie konnten rein gar nichts tun, um es aufzuhalten. In dieser Zeit hat Dado sehr viel darüber nachgedacht, was er denn tun kann. Und ihm war klar, wie tief die tibetische Kultur mit dem Dharma, mit der buddhistischen Lehre verwoben war. In Tibet war der Buddhismus voll zur Blüte gekommen. Er hatte die ganze Kultur durchdrungen, geprägt, hatte zahllose große Meister hervorgebracht und eine ganz eigene Ausprägung bekommen. Und all das war nun akut bedroht. Und je mehr er darüber reflektierte, desto klarer wurde ihm, dass die einzige Chance für das Überleben der tibetischen Form des Buddhismus im Exil lag, nicht in Tibet. Was in Tibet geschehen wurde, das konnte er voraussehen und daran konnte er nichts ändern. Aber er konnte helfen, den tibetischen Buddhismus im Exil weiterleben zu lassen. Und weil der tibetische Buddhismus so eng mit der gesamten tibetischen Kultur verwoben war, war es sein oberstes Gebot, dafür zu sorgen, dass die tibetische Kultur an sich erhalten blieb. Diese Verantwortung fiel ihm und den anderen Mönchen im Exil zu, so empfand er das. Auf den Straßen Kalimpongs gab es bereits Flüchtlingskinder aus armen Familien. Die Flüchtlinge waren völlig entwurzelt und orientierungslos. Er beschloss, eine Schule für diese Flüchtlingskinder zu gründen, um sie aufzufangen. Es wurden Gelder gesammelt und schon 1954 konnte die Schule eröffnet werden, zuerst mal in so einem verfallenen Gebäude, was von einer großzügigen Spenderin zur Verfügung gestellt wurde. Es war das erklärte Ziel dieser Schule, den Kindern eine gute, traditionelle tibetische Ausbildung zukommen zu lassen, einerseits, und andererseits sie auch auf das moderne Leben in Indien vorzubereiten. Aber das erklärte Ziel war, ihnen zu helfen, ihre Wurzeln nicht zu verlieren, mit ihren Wurzeln der tibetischen Kultur und der tibetischen Spiritualität in Verbindung zu bleiben. 5 Jahre nach der Gründung der Schule, 1959, schärfte sich die Lage in Lhasa derart zu, dass es zu einem Volksaufstand kam. Das ist ja bekannt. Dado führte Pujas durch und Gebete für die Sicherheit des Dalai Lama und seines Volkes. Und als die Nachricht eintraf, dass dem Dalai Lama die Flucht nach Indien geglückt sei, weinte er vor Erleichterung. Der Aufstand wurde, wie wir wissen, äußerst blutig niedergeschlagen und schon bald überrollte eine Flüchtlingswelle Kalimpong. Ja, Kalimpong war nicht sehr groß. Mönche, deren Klöster zerschossen worden waren, Bauern aus den Grenzbezirken, die Überlebenden der Massaker in Lhasa und anderswo. Von den Flüchtlingen erfuhr Dado von vielen seiner Freunde und Verwandten, die gefoltert worden waren oder ins Gefängnis geworfen worden waren oder hingerichtet worden waren. Die Flüchtlinge waren traumatisiert und besaßen oft nicht mehr als die Kleidung, die sie am Leib trugen. Und wenn sie noch was anderes hatten, die paar Habseligkeiten, die sie hatten tragen können, verkauften die jetzt auf den Straßen, um sich Essen davon kaufen zu können. Und es gab ganz viele Waisenkinder. Manche hatten sich einfach allein einer Flüchtlingsgruppe angeschlossen und bei anderen hatten die Eltern die Strapazen der Flucht nicht überlebt. Dado sah diese ganzen tibetischen Waisenkinder auf den Straßen betteln. Er hatte sich schon vorher in seiner Schule um einige Waisenkinder gekümmert und er tat nun das Naheliegende. Er eröffnete ein Waisenhaus. Er bekam von der indischen Regierung bescheidene Zuschüsse, aber das Geld fehlte trotzdem an allen Ecken und Enden und ständig tauchten neue Waisen auf.